Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu Zip FM am Freitag, den 17. Februar. An Mikrofon und Technik ist Isabel Dien. Folgende Themen erwarten euch heute. Die Gewerkschaft Verdi hatte in Nürnberg mehrere Busse zu den anstehenden Block Dresden-Aktivitäten gechartert. Doch dann intervenierte die Polizei bei dem Busunternehmen. Mehr dazu im ersten Beitrag. Danach geht es um Demonstrationsstrategien von Neonazis. Diese haben sich in den letzten Jahren grundlegend geändert. Es ist mal wieder Karneval. Die geschichtlichen Hintergründe haben mit den heutigen feuchtfröhlichen Büttenreden und Maskenumzügen nur wenig zu tun. Die Schweiz erhält gute Noten, wenn es ums Thema Integration von MigrantInnen geht. Doch in anderen Bereichen schneidet die Schweiz um einiges schlechter ab. Mädchen mit Migrationshintergrund erfahren im Schweizer Bildungssystem immer wieder Diskriminierungen. Am 13. Februar jährte sich zum 67. Mal die Bombardierung Dresdens seitens alliierter Flieger. Der jährliche Trauermarsch von Neonazis und Geschichtsrevisionisten durch die Dresdner Innenstadt wurde erfolgreich blockiert. Doch fast hätten die Blockaden ohne Unterstützung durch Nürnberger GewerkschafterInnen stattfinden müssen. Wieso? Die Gewerkschaft Verdi hatte mehrere Busse zu den anstehenden Block Dresden-Aktivitäten gechartert. Alles war vertraglich vereinbart. Doch vor genau einer Woche, am letzten Freitag, rief das Busunternehmen an. Es fahre nun doch nicht und kündige den Vertrag. Die Polizei habe sich bei dem Busunternehmer gemeldet, es seien Ausschreitungen und Randale zu befürchten. Passiert ist dies dem Nürnberger Verdi-Mitarbeiter Uli Schneeweiß, hier im Interview mit Bernd Moser von Radio Z.
Ihr habt bei einem Busunternehmen wahrscheinlich schon vor einigen Wochen Busse zur Fahrt nach Dresden gebucht und die Buchung wurde wahrscheinlich auch bestätigt.
Ja, selbstverständlich. Das ist schon einige Zeit her, das war Mitte Dezember, haben wir 6 Busse beim Busunternehmer gebucht, auch gesagt, um was es geht. Also das ist zu diesem Block Dresden 2012 gegen die Nazis ging. Der Busunternehmer hat das bestätigt, wir sind ein Vertrag zustande gekommen. Alles war bestens, ganz normal, wie immer.
Und dann kriegt ihr einen Anruf?
Ja, erstmal eine Mail, der Bitte dringend zurückzurufen. Die Polizei hätte sich bei Ihnen gemeldet, es sei eine Randale zu befürchten in Dresden. Ich rufe natürlich sofort zurück und frage, was damit jetzt auf sich hat. Und dann der Busunternehmer aus Zirndorf hat eben dann letztendlich halt gesagt, naja, er möchte eigentlich jetzt nicht hinfahren, weil er hat nämlich da einen Anruf von der Polizei bekommen, dass das Ganze viel zu gefährlich sei und dass letztendlich da Sachbeschädigungen zu besorgen seien und dementsprechend wird er ganz gerne vom Vertrag zurücktreten. Wir haben natürlich gesagt, dass wir nicht vorhaben, dann in irgendeiner Weise uns in Gefahr zu begeben, das in den letzten Jahren auch nicht der Fall war, dass wir natürlich als gute Erfahrung gemacht haben, aber von uns denn glaubt, dass wir unsererseits gewalttätig wären und zu diesem Zweck nach Dresden reisen würden. Das hat er dann irgendwie nicht so gesehen, aber hat dennoch sich Bedenkzeit ausgebeten bis zum nächsten Tag. Gut, am nächsten Tag haben wir nochmal miteinander telefoniert, darauf habe ich bloß die Auskunft bekommen, ja, ich bekomme alles schriftlich und so war es dann auch eine halbe Stunde später, das war am letzten Freitag, also am letzten Werktag, bevor wir tatsächlich diese erste Dresdenreise letzten Montag eben gemacht haben, dass sie von dem Vertrag zurücktreten.
Vielleicht nochmal ganz kurz zurück, er spricht von der Fürther Polizei oder wer soll da bei ihm genau angerufen haben, mit welchem Wortlaut vielleicht sogar auch?
Ja, es war also ein Vertreter der Fürther Polizei, den ich nicht namentlich kenne. Und ich weiß nicht, ob der Busunternehmer ihn namentlich kennt. Also es hätte wörtlich geheißen, ja, in Dresden seien Randale zu befürchten. Und dann war auch letztendlich die Absage, die wir ja noch per E-Mail haben, auch mit genau dieser Begründung. Und sofern wir nicht für eventuelle Schäden am Bus gerade stehen würden, also er uns in Regress nehmen kann und wir von vornherein entsprechende Abtretungserklärung unterschreiben, würde er eben zurücktreten. Auf jeden Fall würde er uns nicht unter den ausgemachten Bedingungen treten. transportieren. Das war die Fürther Polizei, die dort angerufen hat. Es ist natürlich jetzt die Frage, warum die Fürther Polizei und warum ausgerechnet bei diesem Busunternehmer?
Es geht ja schon ein bisschen durch die Medien jetzt. Die Polizei wiegelt ab. Es hätte nur eine allgemeine Abfrage ohne Einflussnahme gegeben. Was glaubst du?
Es passt einfach nicht. Warum soll ein Busunternehmer, dem der Reisezweck bekannt war, dass es eben zu der Blockadeaktion in Dresden geht gegen die Nazis, warum sollte er sich kurzfristig anders überlegen? Und wieso kommt er nach einem Anruf der Polizei drauf, uns abzusagen, weil es für ihn zu gefährlich wäre? Also die Erklärung der Polizei halte ich persönlich für relativ, nennen wir es mal, neutral erklärungsbedürftig. Also es ist eher unwahrscheinlich, wenn jetzt die Polizei bloß anruft, wie von mir ist vor dem Fußballspiel auch, und sagt, ja, wie viel fahren denn da insgesamt mit? Und der sagt dann, okay, es sind halt letzten Montag eben 55 Leute gewesen. Ja, dann ist soweit, dann gäbe es keinen Anlass für den Unternehmer, da zu sagen, okay, ich trete vom Vertrag zurück. Also da muss schon mehr geschehen sein. Wir wissen inzwischen auch von einem anderen Ort, ist allerdings noch nicht gesichert, auch noch nicht mit, können wir noch nicht den Namen benennen, wem gegenüber was geäußert worden ist, dass es was Ähnliches auch passiert ist. Immerhin bestätigt ja in der heutigen Presse die Polizei, also mit uns hat sie nie Kontakt aufgenommen, auch eine Frage, wenn sie schwangen sind, nicht mit dem Veranstalter selber, also uns Kontakt aufnehmen, einfach nachfragen, ey Leute, wie viele Leute habt ihr denn insgesamt nach Dresden? Wir sind um eure Sicherheit bedacht und möchten eure Reise entsprechend beschützen. Warum rufen sie nicht direkt bei uns an, sondern telefonieren lieber aufs Geratewohl alle Busunternehmen der Region ab? Das riecht doch letztendlich doch sehr danach, dass da tatsächlich zumindest die Wirkung beabsichtigt war, dass man tatsächlich auch Busunternehmer warnen soll will und einschüchtern will. Was wortwörtlich geschehen ist, kann ich mich bloß auf das verlassen, was der Busunternehmer uns gesagt hatte. Und da war es tatsächlich so, ist davon ausgegangen, dass da Randale eben passieren, und das hätte die Polizei eben so mitgeteilt.
Es geht ja darum, zu angemeldeten Kundgebungsorten zu fahren. Ja? Also ich glaube, das ist das Entscheidende auch.
Ja, der Skandal ist ja tatsächlich aus unserer Sicht der, dass wir an der effektiven Wahrnehmung unseres Demonstrationsrechts gehindert werden. Das ist an und für sich schon mal ein Skandal. In der aktuellen politischen Situation, in der die ganze Gesellschaft halt aufgefordert ist, ganz klar Flagge gegen Nazis zu zeigen, da schließe ich da durchaus auch Ordnungsbehörden wie die Polizei mit ein. Dann sollen sie bitteschön wenigstens nicht diese Demonstration gegen Nazis behindern. Wir haben jetzt zum Glück einen Busunternehmer gefunden, dem das offensichtlich ziemlich egal ist, also sich nicht von diesen Einschüchterungen auch beeinflussen lässt. Also gesehen ist es alles jetzt gut gegangen, aber es ist dennoch für uns bisher ein relativ absolut einmaliger Vorgang, dass wir eben tatsächlich als Gewerkschaft eine Absage von Busunternehmern bekommen, weil wir irgendwie in eine Ecke mit Gewalttätern gestellt würden.
Nun ist es ja, du hast es gesagt, glücklicherweise gelungen, Ersatzbusse aufzustellen. Aber ihr lasst jetzt die Absage der Busse nicht einfach so auf euch sitzen. Welche weiteren Schritte sind denn da eingeleitet oder stehen noch an?
Also wir haben jetzt ja verschiedene Handlungsoptionen, die wir auch alle wahrnehmen werden. Also es ist zum einen einfach uns durch diese Kurzfristigkeit nicht gelungen, einen vergleichsweise günstigen Busunternehmer zu finden. Es sind Mehrkosten, die uns entstehen, nicht in nicht unerheblichen Umfang, sind knapp 1.000 Euro. Für die muss der Busunternehmer gerade stehen. Also da werden wir ihn in Regress nehmen. Dann haben wir daneben auch natürlich, weil wir das polizeiliche Verhalten unerträglich finden, auch eine Fachaufsichtsbeschwerde beim Polizeipräsidenten eben von Mittelfranken erhoben. Hat natürlich auch den Zweck, dass wir einfach wissen wollen, was war denn da tatsächlich los. Das, was jetzt bisher über die Presse veröffentlicht ist, das ist einfach unglaubwürdig, und da kann ich jetzt letztendlich mich damit nicht zufrieden geben. Ja, und daneben wollen wir auf politischen Wege natürlich auch versuchen, auch offensichtlich eine bayernweite Aktion war, da auch tatsächlich da mal Klarheit herzukriegen. Da ist es aber noch nicht ganz spruchreif, sodass wir da auch letztendlich da unsere Kontakte in den Landtag hinein nutzen wollen, um da auch letztendlich da letzte Klarheit herzukriegen.
Die Arbeitsstelle Rechtsextremismus aus Sachsen-Anhalt hat sich mit dem Wandel der Demonstrationsstrategien in der neonazistischen Szene beschäftigt. Ergebnisse ihrer Studie stellt David Begrich vor. Mit ihm sprach das Coloradio Dresden.
Wir haben im letzten Jahr ein Hintergrundpapier zum Thema rechtsextremistische Demonstrationsstrategien veröffentlicht, in dem wir versucht haben zu beschreiben, wie sich die Demonstrationspolitik von neonazistischen Gruppen in den zurückliegenden 20 Jahren verändert hat. Und was wir da festgestellt haben, ist, dass entgegen der öffentlichen Annahme es nicht so ist, dass Neonazis schon immer in großen Massen auf die Straße gehen, sondern diese Entwicklung hin zu wenigen Großdemonstrationen eigentlich eine Entwicklung der letzten 10 Jahre ist, weil wir davor eine andere strategische Ausrichtung innerhalb der Demonstrationspolitik von militanten Neonazis hatten.
Warum sind die Nazis jetzt dazu gekommen, eben in den letzten 10 Jahren lieber Großdemonstrationen zu machen?
Also zunächst muss man erstmal versuchen zu verstehen, was ihre Öffentlichkeitspolitik in der Geschichte der alten Bundesrepublik war. Denn in den 70er und 80er Jahren gab es in der alten Bundesrepublik eigentlich so gut wie keine öffentlichen Demonstrationen der Neonazi-Szene. Die bekannteste wohl ist diese sogenannte Eselsmaskenaktion gewesen, der Aktionsfront Nationaler Sozialisten von Michael Kühnen. Das Bild ist ja sehr bekannt. Ein Mann mit einer Eselsmaske und einem Schild um den Hals läuft durch die Hamburger Innenstadt mit der Aufschrift "Ich Esel glaube immer noch an den Holocaust". Danach hat es eine lange Zeit keine großen Demonstrationen gegeben und das hat eigentlich erst wieder seinen Aufschwung genommen nach dem Tod von Rudolf Hess und der Wiedervereinigung, wo es zum ersten Mal so war, dass vor allen Dingen auf dem Gebiet der neuen Bundesländer Demonstrationen stattgefunden haben, die relativ unbegrenzt auch nationalsozialistische Propaganda in die Öffentlichkeit bringen konnten. Also gerade in Dresden hatten wir 1990, 91 eine ganze Zahl von eher kleineren neonazistischen Demonstrationen, die aber mit sehr offener neonazistischer Propaganda umgingen. Also da schalten dann solche Rufe wie durch die Dresdner Innenstadt wie Deutschland erwache, Juda verrecke etc. Und dann war in den 90er Jahren Wunsiedel und Rudolf Hess der zentrale Kristallisationspunkt der bundesdeutschen und internationalen Neonazi-Szene, was sehr identitätsstiftend für die Szene gewesen ist. Nach dem faktischen Verbot durch das Bundesverfassungsgericht gab es im Grunde genommen 2 strategische Entwicklungen innerhalb der Neonazi-Szene. Der eine strategische Strang war der Versuch, in den Regionen möglichst eine Vielzahl von thematischen Demonstrationen durchzuführen, schlicht und ergreifend mit dem Ziel, zu einer Normalisierung der Repräsentanz von rechtsextremen Positionen in der sozialräumlichen Öffentlichkeit zu gelangen. Und das zweite war, bestimmte Demonstrationen an sehr symbolträchtigen Orten zu etablieren, um eine Identitätsstiftung für die Szene nach innen herzustellen. Und das ist die Entwicklung, die wir in Dresden seit 1997, 99 eben bis heute gesehen haben.
Wenn wir da nochmal auf Sachsen zurückgehen, in Leipzig gab es ja auch öfters die Versuche am 1. Mai von Nazis zu demonstrieren. Das hat sich so ein bisschen verlaufen, weil dort in Leipzig immer die Nazi-Routen erfolgreich blockiert werden konnten.
Genau, also die Strategie von Christian Worch, sozusagen alle paar Monate oder ich glaube eine Zeit lang sogar monatlich in Leipzig anzumelden, um dann irgendwann mal nach Konnewitz vorzustoßen, das ist die alte Sozialraumstrategie im alten sozusagen sozialräumlichen Denken des Verhaltens der SA. Die SA oder auch die italienischen Squadristi sind ganz gezielt in damals Arbeiterviertel eingedrungen, um dort sozusagen Feindpropaganda zu machen und Leute sozusagen anzusprechen. Und diese Strategie hat man in der extremen Rechten übernommen, und zwar aus 2 Gründen. Einerseits aus Gründen einer Feinderklärung gegenüber politischen und weltanschaulichen Gegnern, aber auch um eine stärkere Demonstration nach innen zu repräsentieren. Also es ist vor allen Dingen für Leute, die in die Szene frisch sozialisiert werden, sehr, sehr wichtig, dass ihnen sozusagen auf der Event- und Action-Ebene etwas angeboten wird, was sie nicht nur kognitiv bindet, also sie sollen Hitlers Mein Kampf lesen oder irgendwelche anderen Dinge, sondern sie emotional bindet über ein politisch sozialisierendes Ereignis, und da eignen sich natürlich Demonstrationen an erster Stelle.
In Dresden, was ist, wenn jetzt auch in Zukunft die Nazi-Aufmärsche erfolgreich blockiert werden würden? Also nicht nur an dem Samstag, sondern auch in der Woche am 13. Mal angenommen, es wäre heute so oder auch in Zukunft?
Also ich glaube, dass wenn Dresden, und zwar der Gesamtkomplex Dresden, also beide Tage sich für die Neonazi-Szene als Misserfolg erweisen sollten, dann werden wir eine Entwicklung haben, die zu einer weiteren Regionalisierung von politischen Kampagnen und Demonstrationen führen wird einerseits. Und auf der anderen Seite wird die Szene sehr genau gucken, welche Orte in der Bundesrepublik denn noch zur Verfügung stehen für, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, Groß-Events, Demonstrations-Groß-Events. Und da kommen aus meiner Sicht die Demonstration in Bad Nenndorf und die Demonstration in Magdeburg in Frage. Zwei große Demonstrationen der Neonazi-Szene, die auch vergleichsweise problemlos durchlaufen, weil jeweils Kommune und Stadt, Kommune und Polizei eben dafür Sorge tragen, dass es eben nicht zu solchen Blockaden kommt.
Eine andere Strategie, die gerade in Kleinstädten in Sachsen jetzt dieses Jahr oder besser gesagt 2011, letztes Jahr aufgetaucht ist, ist diese sogenannte Volkstodkampagne, wo mitten in der Nacht Nazi-Gruppen dann durch die Stadt gelaufen sind und maskiert. Wie wird sich, also ist das auch was, was die Nazis vielleicht ausbauen werden in nächster Zeit?
Ja, ich glaube, dass diese Form der öffentlichen Propaganda nur begrenzt auszubauen ist, weil diese clandestin vorbereiteten und durchgeführten Demonstrationen natürlich nur eine gewisse geringe Reichweite haben. Und diese Reichweite erzielen sie eigentlich nicht über die Durchführung der Demonstration an sich, sondern über die nachträgliche mediale Selbstaufbereitung im Internet. Das heißt, das Entscheidende bei diesen nächtlichen Volkstodaufmärschen mit den weißen Masken und alles, was damit zusammenhängt, ist nicht die Demonstration an sich, sondern ist die mediale Aufbereitung auf YouTube, die dem Zuschauer den Eindruck vermittelt, das sei eine Massenbewegung. Im Kern allerdings sind das rechtsextreme oder neonazistische Kernmilieus, zusammengesetzt aus einem relativ kleinen Kreis von Kameradschaftsneonazis. Das heißt, die Reichweite, die unmittelbare reale Reichweite innerhalb der Szene auf der Ebene einer tatsächlichen realen Mobilisierung ist gering. Hier setzt die Szene ganz klar und deutlich auf einen medialen Mobilisierungseffekt.
Es ist wieder einmal Karneval. Speziell im Westen Deutschlands ist er kaum mehr zu ignorieren. Karneval ist scheiße, oder? Das meint jedenfalls Wolli von Radio Unerhört Marburg und beleuchtet die sozialen Wurzeln der ach so fröhlichen Maskenumzüge.
Halle! Halle!
Was verbindet Mensch mit Karneval? Uniformfetischismus, gezwungene und organisierte Fröhlichkeit, Saufgelage. Eben.
Halle!
Wenn Mensch versucht, rauszubekommen, woher diese Kultur kommt, wird immer auf irgendetwas Heidnisches und die Geschichte der Karnevalsvereine gedeutet. Weniger bekannt ist, dass Karneval auch einen sozialen Hintergrund hat. Im Mittelalter war es üblich, zum Ende der Ernte Knechte, Mägde und Handwerksgesellen zu entlassen. Deshalb war es für die Betroffenen notwendig, zu betteln. Da sie von ihren zukünftigen Arbeitgebern nicht erkannt werden wollten, zogen sie Masken an. Wenn das Ende dieser schwierigen Zeit nahte, wurde dies von den Überlebenden ausgiebig gefeiert. Es kam zu nächtlichen Umzügen, die auch gerne zu Raubzügen bei den Reichern genutzt wurden. Auch hier halfen die Masken. Die Obrigkeit reagierte immer wieder mit Vermummungsverbot, was sich aber nicht durchsetzen ließ. Und nach dem Motto, was du nicht verhindern kannst, musst du tot umarmen, wurden Anfang des 19. Jahrhunderts die heute sogenannten traditionellen Karnevalsvereine gegründet. Die Umzüge wurden von der Nacht auf den Tag verlegt. Mitlaufen durfte nur, wer auch Mitglied in einem Verein war. Der Rest sollte zusehen. Und damit das auch für das Gemeindevolk attraktiv war, wurden mancherorts noch Kleinigkeiten ins Publikum geworfen. Um das Volk von den nächtlichen Umzügen abzuhalten, wurden abends von den Vereinen große Veranstaltungen organisiert. Eben jene Sitzungen, die wir heute noch im Fernsehen bewundern dürfen. Es gab zwar daneben auch noch teils nächtliche Umzüge, diese fielen aber mit der verlorenen Revolution von 1848 auch der dann einsetzenden Repression zum Opfer. Dieser staatstragende Karneval führte dann auch zum Beispiel dazu, dass im Faschismus antisemitische Witze sehr stark vertreten waren, was im ach so toleranten Köln zum Beispiel nicht so gerne gehört wird.
Sei doch nicht so pingelig,
Diese Staatskonformität zeigte sich dann auch 1991, als George Bush Senior amerikanisches Militär in den Irak einmarschieren ließ. Daraufhin beschwerte sich die Polizei. Sie könne nicht die öffentlichen Gebäude wegen dem Krieg mehr bewachen und gleichzeitig auch noch mehr Dienst machen wegen Karneval. Daraufhin bliesen die deutschen Karnevalsvereine den Karneval 1991 kurzerhand ab, mit der Begründung, im Krieg könne nicht gefeiert werden. Beim Jugoslawienkrieg war das dann schon wieder gänzlich vergessen. In Köln nutzte die 1991 erstarkte Antikriegsbewegung den nun frei gewordenen Rosenmontag und rief an diesem Tag auf der Strecke des Rosenmontagszuges zur Demonstration auf. Dies wollte das Fußvolk der Karnevalsvereine nicht auf sich sitzen lassen, was zu einer interessanten Mischung führte. Infolge dieser Ereignisse fingen einige Menschen in Köln an, die Geschichte des Karnevals neu zu erforschen, und als Ergebnis gibt es seitdem an Karnevalssamstag in Köln wieder einen nächtlichen Umzug, der immer unter einem aktuellen politischen Thema steht, was wieder bei der heutigen Obrigkeit nicht auf Gegenliebe stößt. Was am heutigen üblichen Karneval zu kritisieren ist, braucht wohl nicht weiter ausgebreitet zu werden.
Halle! Halle!
Die Schweiz erhält gute Noten, wenn es ums Thema Migration und Integration geht. Das zeigt eine soeben veröffentlichte Studie der Entwicklungsorganisation OECD. Allerdings gibt es Schwachpunkte, unter anderem bei der Einbürgerung, bei der Förderung im frühkindlichen Alter und bei Maßnahmen gegen Diskriminierung. Gerade das Thema Diskriminierung spielt auch in einer anderen, soeben erschienenen Studie eine wichtige Rolle. Die Pädagogin und Englischlehrerin Jelena Leggenhager hat an der University of London eine Masterarbeit verfasst. Diese befasst sich intensiv mit 24 jungen Frauen mit Migrationshintergrund und deren Erfahrung im Schweizer Bildungssystem. Michael Spahr von Radio Rabe Bern hat mit Jelena Leggenhager gesprochen und wollte wissen, was bei ihrer Studie genau herausgekommen ist.
Das Hauptresultat ist, dass die meisten von diesen Mädchen von Fällen von Diskriminierung in der Schule berichten, wo sie wieder subjektiv das erzählen oder fühlen, aber trotzdem ist es ein wichtiges Teil von ihrer Erfahrung. Es geht vor allem um Diskriminierung aus dem Grund von Ausländerin zu sein. Und die anderen Resultate würde ich auch als positiv darstellen, weil die meisten sagen, dass es ihnen gut geht in der Schule in der Schweiz und dass sie sich da hier wohlfühlen, dass sie die Bildungslandschaft als positiv empfinden und dass sie im Vergleich mit ihrem eigenen Land lieber hier in der Schule gehen würden.
Ein Problem, das Sie in Ihrer Studie ansprechen, ist, dass Schülerinnen als ausländisch bezeichnet werden und damit stigmatisiert werden. Können Sie das noch ein bisschen näher ausführen?
Es geht um einen sogenannten Diskurs über Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz, der in der Schule sehr spürbar ist und kommt vor allem aus den Medien und aus dem staatlichen Diskurs eigentlich. Und es geht um das, dass in der Schweiz die Ausländer a priori wie problematisch angeschaut werden oder defizitär. Im Sinne, wir Schweizer und Schweizerinnen sind so und alle anderen sind einfach anderes. Und dieses anderes wird wirklich als problematisch, defizitär und wirklich negativ dargestellt. Und dieses Stigma eigentlich begleitet auch diese Mädchen vom Anfang an in der Schule, dass sie einfach als anderes angeschaut und ein bisschen behandelt auch werden.
Etwas, das ja jetzt diese aktuelle OECD-Studie zum Thema Migration und Integration zeigt, ist ja, dass viele Jugendliche einfach nur, weil sie einen Migrationshintergrund haben, von Grund auf es sehr schwer haben, eine Stelle zu finden nach der Schule.
Konkret aus meiner Studie, eigentlich das ist eine nicht repräsentative Studie, wirklich eine ganz kleine qualitative Studie von einer Gruppe von jungen Frauen. Diese Frage würde nicht, mindestens in dieser Gruppe kann ich das nicht bestätigen, weil sie haben auch darüber erzählt, zum Beispiel wie viele Bewerbungen haben diese Mädchen geschrieben, um eine Lehrstelle zu bekommen. Dort ist es wirklich gemischt. Manche haben viele Bewerbungen geschrieben und manche sind wirklich nur haben eine geschrieben, sofort eine Lehrbestellung. So wirklich diesen Punkt kann ich auch diese kleine qualitative Studie nicht bestätigen.
Jetzt ist es so, dass es um Mädchen geht und nicht um Jungen. Haben Sie da geschlechtsspezifische Merkmale gefunden in der Art und Weise, wie diese Mädchen das Schweizer Schulsystem erleben?
Es gibt viele Beispiele von zum Beispiel einem Klassenklima, die sehr so ein bisschen macho ist, wo die Mädchen dann sich genieren, etwas zu sagen, um sich nicht lächerlich zu machen, vor allem wenn sie noch dazu Ausländerin sind. Das haben zum Beispiel viele erzählt, dass sie sich 3 oder 2 Mal überlegen mussten, um etwas zu sagen oder Initiative zu ergreifen in der Klasse, aus der Angst wieder ausgelacht zu werden, vor allem von den Buben oder von den jungen Männer in der Klasse. Und diese Beispiele gehen auch wirklich ziemlich zu krassen Beispielen, die dann später vor allem auch in den Arbeitsplätzen kommen, zu sexueller Diskriminierung oder so wirklich verbale sexuelle Diskriminierung, die wirklich dann wirklich passiert, weil sie Frauen sind und vor allem ausländische Frauen sind.
Kommen wir zum Schluss. Jelena Lenkenhagen, Sie haben diese Studie Herausforderungen für Mädchen mit Migrationshintergrund im schweizerischen Bildungssystem verfasst. Sie sind selber auch Lehrerin. Welche Schlüsse aus Ihrer Studie übernehmen Sie selber als Lehrerin denn in der Praxis? Und was empfehlen Sie auch anderen Lehrpersonen oder Menschen, die im Bildungsbereich tätig sind, dass sie aus Ihrer Studie in die Praxis herübernehmen können?
Zum Beispiel das Wichtigste, was herausgekommen ist, ist ein Gefühl, gebremst zu sein in eigenen Aspirationen, in schulischen, professionellen Aspirationen von diesen Menschen. Das versuche ich immer im Auge zu behalten als Lehrerin. Das bedeutet wirklich, alle Frauen und alle Kinder und alle jungen Menschen, die ich unterrichte, wirklich als ressourcenreich zu betrachten und nicht als defizitär, nicht zu schauen, wo sie die Mangel, was können sie noch nicht, aber wirklich zu schauen, was können sie schon gut, wo kann man dort aufbauen. Das ist für mich das Wichtigste, dass unsere Schule sollte wirklich ein bisschen weg von diesen defizitären Orientierung wegkommen und wirklich schauen, welche Ressourcen und Fähigkeiten diese Menschen schon mitbringen und diese anzuerkennen und so Selbstbewusstsein zu stärken und allen Menschen wirklich höhere Aspirationen auch zu erlauben und nicht sie schon vom Anfang an in irgendwelche so Schachtel mit Labels zu stecken.
Das war das ZIPFM vom 17. Februar 2012. Diesmal mit Beiträgen aus Nürnberg, Dresden, Marburg und Bern. Ihr könnt die Einzelbeiträge oder auch die gesamte Sendung nachhören unter freie-radios.net. Das nächste ZIPFM gibt es am kommenden Dienstag vom Radio Dreiklang Freiburg. Tschüss und macht's gut, bis dahin.